Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christian Röther. Guten Morgen. Einzelne Tage können die Geschichte verändern. Einer dieser Tage war der 6. August 1945, als die Atombombe Little Boy über Hiroshima explodierte. Aus diesem Anlass haben wir auch heute hier einen Japan-Schwerpunkt für Sie in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Wir fragen unter anderem, was Atombomben, diese beiden in Japan, mit der Religion zu tun haben, wie sie die Religionsgeschichte verändert haben. Und wir freuen uns über Ihr Interesse. Heute, vor 75 Jahren, haben Menschen erstmals eine Atombombe gegen andere Menschen eingesetzt. In Europa war der Zweite Weltkrieg da schon vorbei, in Asien wurde aber noch gekämpft, bis die USA den Krieg auch dort beendeten, mit den Atombomben auf Hiroshima am 6. August 1945 und auf Nagasaki 3 Tage später. Rund 3 Wochen darauf kapitulierte Japan dann. Die Atombomben waren ein Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit und natürlich noch mehr in der Geschichte Japans. Und sie haben auch die Religionslandschaft in Japan verändert. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Inken Prohl. Sie ist Professorin für Religionswissenschaft an der Universität Heidelberg und außerdem auch Japanologin. Und zuerst wollte ich von Inken Prohl wissen, ob die Atombomben auch Auswirkungen hatten auf die globale Religionsgeschichte?
Das ist eine große Frage, die ich nur mit großem Zögern beantworte. Und fast sieht es so aus, als wenn sie kaum Auswirkungen gehabt hätten. Wir haben zwar ein sehr starkes Aufkommen von Friedensbewegungen, aber die sind eher politisch als religiös bedingt gewesen. Insofern würde ich sagen, eher keine Auswirkungen.
Dann machen wir diese sehr große Frage doch mal ein bisschen kleiner und schauen nur auf Japan. Hatten die Atombombenabwürfe Auswirkungen auf die Religionen in Japan?
Die Frage kann man vielleicht zweigeteilt beantworten. Also zunächst einmal, die ersten Jahre nach den Atombombenabwürfen sind ja nur sehr schwer zugänglich, weil das meiste unter Zensur steht. Und die Institutionen in Japan, die buddhistischen Institutionen, die verantwortlich sind und die sich kümmern um Tote und um deren Nachkommen, die waren ja selbst auch alle gestorben. Insofern ist es schwierig, da was zu sagen. Im Nachgang der Atombombenabwürfe haben diese sicherlich Auswirkungen auf die japanische Religionsgeschichte, weil viele religiöse Organisationen begonnen haben, besonders stark ihre pazifistischen Haltungen zu verbreiten.
Sie haben gerade den Buddhismus schon angesprochen. Wenn wir die Religionslandschaft in Japan so ein bisschen sortieren, dann gibt es den Buddhismus und den Shintoismus, würde ich sagen, als die beiden großen religiösen Strömungen. Dazu inzwischen auch viele neue religiöse Bewegungen, auf die will ich später nochmal kommen. Vielleicht bleiben wir nochmal kurz beim Buddhismus. Der ist traditionell zuständig für Tod, Begräbnis, Ahnen und so weiter. Durch die beiden Atombomben starben im Jahr 45 ja über 200.000 Menschen und dann in den Folgejahren noch mehr. Da müsste man vermuten, Sie haben es gerade schon gesagt, dass der Buddhismus dann vor allem für die Bewältigung dieser Katastrophe zuständig gewesen ist. Aber wir werden es wahrscheinlich nie genau erfahren, was dann in 45 und in den Folgejahren buddhistischerseits unternommen und geleistet wurde.
Genau, dem würde ich zustimmen. Das werden wir nie so genau erfahren. Und dann sind die buddhistischen Institutionen in Japan, also die Zehntausenden von Tempel, die kann man sich vorstellen wie Kleinstunternehmen. Insofern haben wir da kaum gesicherte Daten. Und die buddhistischen Schulen insgesamt sind eher so organisiert, dass sie schwerfällig reagieren. Und das ist auch der Grund, warum wir Wenn wir überhaupt Auswirkungen haben, dann wird das vor allen Dingen aufgegriffen von den neuen religiösen Bewegungen, die Sie bereits angesprochen haben. Was wir sicher vermuten können, ist, dass die buddhistischen Tempel, die sind, wenn jemand stirbt, dann wendet man sich an den Familientempel. Und diese sind dann ja auch durch die Atombombenkatastrophe zerstört worden. Was wir aber aus späteren großen Unglücken aus Japan kennen, ist, die Bewältigung durch die buddhistischen Zeremonien ist unheimlich wichtig. Was vor allen Dingen wichtig ist, in Japan hängt religiöse Praxis sehr stark an Materialien, also an Objekten. Und was im Zusammenhang mit dem Tod wichtig ist, sind die Totentafeln und die buddhistischen Hausaltäre. Und was wir finden ist, wenn es gebrannt hat oder auch wenn im Nachgang zu den Tsunami oder zu den Erdbeben, dass Menschen verzweifelt die Totentäfelchen ihrer Familie und Überbleibsel von diesen Hausaltären suchen. Und was eben noch zu dem ganzen unerträglichen und furchtbaren Schrecken der Atombombenabwürfe hinzukommt, ist, dass diese Materialien auch alle zerstört worden sind. Weshalb es für Überlebende umso schwieriger ist, das zu bewältigen, weil durch den Verlust dieser Objekte praktisch die Verbindungslinie zur Vergangenheit, zur Familie, zur Identität abgeschnitten worden ist.
Dann schauen wir mal auf die zweite große religiöse Tradition in Japan, den Shintoismus, oft eng mit dem Buddhismus verwoben. Hier haben, würde ich sagen, die Atombomben zu gravierenden Veränderungen beigetragen, denn sie markierten in gewisser Weise das Ende des sogenannten Staats-Shintos. Kann man das so sagen? Und was hat es mit diesem Staats-Shinto auf sich?
Also erstmal haben die Atombombenabwürfe und die Kapitulation Japans sowohl für Buddhismus als auch für Shinto für gravierende Veränderungen gesorgt, weil jegliche Verbindung zwischen Religion und Staat auf Druck der Alliierten getrennt worden ist, sodass, ja, mal ganz platt gesagt, die buddhistischen und die shintoistischen Institutionen waren fortan darauf angewiesen, sich selbst zu unterhalten, also selbst für ihre Kosten zu sorgen und Geld einzunehmen. Dann haben sie den Staats-Shinto angesprochen, welches keine Religion ist, sondern eine Ideologie, die allerdings auch Götter kennt. Allerdings war es den Japanern ganz wichtig, dass es keine Religion ist, um weiterhin die Religionsfreiheit vor dem Pazifischen, also vor dem Zweiten Weltkrieg in Japan gewährleisten zu können. Der Staats-Shinto, der verpflichtet alle Untertanen, also alle Japaner und Japanerinnen, an den Kaiser als einem Gott zu glauben und diesem zu gehorchen und für diesen auch ihr Leben zu lassen. Und diese Ideologie wurde dann mit der Kapitulation und mit der Entsagung der Göttlichkeit durch den japanischen Tenno, diese Ideologie hat damit ein Ende gefunden, ganz richtig. Und das hat zu gewaltigen Veränderungen in der japanischen religiösen Landschaft gesorgt, weil selbst wenn an den Schreinen und Tempeln eigentlich der Tenno und der japanische Staat verehrt werden sollte, sind Schreine und Tempel wie überhaupt religiöse Institutionen immer noch zu allen möglichen anderen Dingen da, nämlich um sich zu treffen und um kollektive Rituale für diesseitigen und jenseitigen Nutzen abzuhalten. Und durch diesen Eingriff, durch die Trennung, durch die strikte Trennung, durch die Verordnung für eine strikte Trennung von Religion und Staat, wurden diese Traditionen unterbunden, zerstört, stark verändert, transformiert. Und das wiederum hat dann auch dafür gesorgt, dass wir so viele neue religiöse Bewegungen in Japan haben.
Ja, dann lassen Sie uns jetzt endlich mal über die jetzt schon öfters angesprochenen neuen religiösen Bewegungen sprechen. Die kommen schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts auf in Japan, verstärkt dann aber in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also haben die Atombomben und hat das Ende des Krieges, die Kapitulation, dafür gesorgt, dass die Religionslandschaft in Japan komplexer wurde, so habe ich Sie gerade verstanden.
Genau, die wurde komplexer und diverser und pluralistischer. Die neuen religiösen Bewegungen bieten eine Mischung aus buddhistischen und shintoistischen Ritualen, Praktiken, Lehren an. Aber dadurch, dass sie kleiner sind und nicht so große Institutionen haben, sind sie auch in der Lage, schneller auf die Anliegen und Fragen der Akteure, der Japanerinnen und Japaner zu antworten, bieten jede Menge Rituale für diesseitigen Nutzen. Das heißt, um sich göttlicher Wohltaten und göttlicher Unterstützung für die Belange des alltäglichen Lebens zu sichern. Aber womit die Japaner und Japanerinnen auch klarkommen mussten, war mit der Kapitulation, war mit der rasanten, fortschreitenden Modernisierung. Und sie mussten klarkommen damit, nicht nur mit der Kapitulation, sondern auch mit diesem Umstand, dass die Japaner nicht alleine auf der Welt sind. Also mit diesem schwierigen Thema der Internationalisierung, mit der wir uns alle überall auf der Welt im Zuge der Globalisierung so schwer tun, dass es da andere gibt, die vermeintlich anders sind in anderen Ländern und Kulturen, von denen wir aber immer abhängiger werden. Und die neuen religiösen Bewegungen bieten Lehren und Praktiken, um mit dieser Internationalisierung fertig zu werden. Und um zurück zu den Atombombenabwürfen zu kommen und zu dieser Reaktion eines Bekenntnisses zum Pazifismus, viele der neuen religiösen Bewegungen schreiben sich also einen ausdrücklichen Pazifismus auf die Fahnen, hat aber manchmal merkwürdige Ausmaße, weil der Eindruck erweckt wird, als wenn es vielmehr mit den Japanern und Japanerinnen und ihrer Opferrolle durch die Atombombenabwürfe im Zweiten Weltkrieg zu tun hat, als tatsächlich mit den anderen Menschen. So wird bis heute kritisiert, dass bei der Aufarbeitung des Ultranationalismus der Japaner, der zum Zweiten Weltkrieg geführt hat, wie auch der Opfer der Atombombenabwürfe, dass fast immer nur der Japaner und Japanerinnen und nicht der nicht-japanischen Einwohner Japans und der nicht-japanischen Opfer gedacht wird. Das ist das eine Problem. Und das andere ist, ich habe an vielen dieser Friedensaktivitäten durch neue religiöse Bewegungen in Japan teilgenommen. Und da kommen dann Leute auf einen zu. Da gibt es alle möglichen Divisionen, Young Division und Older Division und Hausfrauen Division. Und die sagen dann, ach, wie schön, dass Sie da sind. Sie sind keine Japanerin und kein Japaner. Und was halten Sie denn von unseren pazifistischen Bewegungen? Und ist es nicht toll, dass Japan als erstes und wichtigstes Land dieser Welt so sehr für den Pazifismus einsteht? Und da fühlen sich die ausländischen Angesprochenen natürlich auf den Kopf getreten. Warum sollen die Japaner jetzt plötzlich pazifistischer sein als der Rest der Welt? Aber das ist ein typisches Kennzeichen des japanischen Kulturalismus, sagen wir mal, oder kulturalistischen Nationalismus, das immer noch sehr stark im Diskurs vertreten wird, eine Einzigartigkeit Japans. Und die Atombombenabwürfe haben zu der Wahrnehmung dieser Einzigartigkeit beigetragen. Insofern hinterlässt das Ganze so ein bisschen einen zwiespältigen Nachgeschmack.
Heute, vor 75 Jahren, zündeten die USA die erste Atombombe über Hiroshima, 3 Tage später dann über Nagasaki. Darüber habe ich gesprochen mit der Religionswissenschaftlerin und Japanologin Inken Prohl über die Auswirkungen der Atombomben auf die Entwicklung der Religionen in Japan. Das Interview haben wir schon vor der Sendung aufgezeichnet. Sie finden es jetzt schon zum Nachlesen und bald auch zum Nachhören auf deutschlandfunk.de und dann auch in der DLF-Audiothek-App. Wir bleiben in Japan. Das Christentum stellt dort eine Minderheit dar. Nur ungefähr 1% der Bevölkerung bekennt sich zum Christentum. Aus dieser Minderheit ist ein Denker hervorgegangen, den manche auch im Ausland kennen und schätzen, auch hier in Deutschland. Er heißt Toyohiko Kagawa. Er war, könnte man sagen, ein echtes Multitalent, denn er war nicht nur Protestant und Pazifist, er war auch Gewerkschafter und Genossenschaftler. Er hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt, notgedrungen, und er hat vor allem die Nachkriegszeit in Japan mitgeprägt. Thomas Klatts Beitrag über Toyohiko Kagawa, der beginnt jetzt mit einem japanischen Gedicht, denn Dichter war er auch noch.
Ai. Kami wa aida. Fukai aida. Liebe. Gott ist Liebe, ist tiefe Liebe. Ein Bettlerkind an meine Brust drückend sage ich, Gott ist Liebe.
Karl-Heinz Schell zitiert den japanischen Theologen und Dichter Kagawa Toyohiko, über den er seine Doktorarbeit geschrieben hat. Es ist ein Gedicht, das Kagawa in einem Elendsviertel seiner Heimatstadt Kobe geschrieben hat, im Shinkawa-Slum, wo er Anfang des 20. Jahrhunderts für und mit den Armen lebte. Einem der Bettlerkinder, die Kagawa vor dem Verhungern bewahrte, hat er versucht, mit seinem Gedicht ein literarisches Denkmal zu setzen und seine Landsleute zu mehr sozialem Engagement zu bewegen. Kagawa schrieb mehr als 150 Bücher und war einer der beliebtesten Dichter Japans. Sein Lebensthema: Kontemplation und Aktion. Theologie war für ihn nur dann gute Theologie, wenn sie auf einen stetigen Einsatz für Schwache und Arme hinausläuft.
Für Kagawa ist eigentlich der entscheidende Moment Weihnachten 1909, als er die theologische Schule von Kobe verlässt und mit einem kleinen Handwagen sich auf den Weg macht in das Shinkagawa-Slum, das schlimmste Armenviertel der Stadt, und dort einen kleinen Raum mietet, um die nächsten 10 Jahre dort in allernächster Nähe zu den Armen zu verbringen.
Sagt Christoph Schwöbel, Professor für systematische Theologie am St. Mary's College im schottischen St. Andrews. Obwohl Kagawa zur selben Zeit aktiv war, war er kein religiöser Sozialist wie Leonhard Ragaz oder der frühe Karl Barth, die er in der fernen Schweiz kaum wahrnahm. Dafür beeinflusste ihn andere Literatur.
Weniger als die Schweizer religiösen Sozialisten waren es Autoren wie Tolstoi oder Ruskin, die ihn zunächst einmal auf den Weg eines sozialen Christentums gebracht haben.
Kagawa war auch von Karl Marx beeinflusst, aber der Kommunismus war für ihn nicht die Lösung. Erlösung konnte für ihn nur in einer christlich geprägten Gesellschaft wahr werden.
Kagawa startet diese Initiative zu einem Zeitpunkt, wo er unter den jungen japanischen Christen und Christinnen beobachtet, dass sie sich dem Kommunismus zuwenden, weil sie den Eindruck haben, dass das Christentum lehrmäßig verfestigt ist und keine soziale Dynamik freisetzen kann. Und seine Bewegung ist deswegen eine, die bewusst versucht, eine Alternative zum Kommunismus zu formulieren, aber gleichzeitig sich auch zu befreien aus den sehr stark hierarchischen Gesellschaftsverhältnissen, die es in Japan seinerzeit gegeben hat.
Kagawa, der aus einer Samurai-Familie stammte, also dem vorindustriellen Kriegerstand, wollte das alte Kastensystem überwinden. Der evangelische Theologe hatte früh die Vision einer umfassenden Gesellschaftsdiakonie. Spiritualität verbunden mit sozialer Praxis.
Darüber hinaus war er ein glänzender Organisator, weil er in Kobe dann eine Kooperative gründete, die noch heute besteht und, wie ich gelesen habe, 1,2 Millionen Mitglieder hat. Also im Grunde genommen so etwas wie einen dritten Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus sucht, der über das Genossenschaftswesen und die Selbstorganisation der Menschen zu verstehen ist.
Kagawa organisierte gebührenfreie ambulante Praxen für Arme. Später ging es um den Aufbau ganzer Krankenhäuser. In Kobe gründete er 1920 die erste Konsumgenossenschaft. Weitere Genossenschaftsgründungen folgten. Es ging um Armenspeisung, Verteilung von Genossenschaftsmilch, Wohnungsbauprogramme, Sonntagsschulen, Gründung von Volksbanken und Arbeitersparkassen. Noch 1950 beim Besuch in Deutschland interessierte er sich für die Genossenschaftsidee des Sozialreformers Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Kagawa war ein Kämpfer. 1921 leitete er die Streikwelle in den Mitsubishi- und Kawasaki-Werften. Als Pazifist rief er 1928 die alljapanische Antikriegsliga aus. Während des japanisch-chinesischen Krieges kam er dafür zweimal in Haft. Obwohl er zu Kriegsende, wohl auch aufgrund des öffentlichen Drucks, in die Kriegsrhetorik mit einstimmte, versuchte Kagawa nach 1945 die Japaner zum Umdenken zu bewegen, weiß Karl-Heinz Schell.
Er hat gesagt, Japan muss ein Friedenskatalysator sein im Fernen Osten. Er hatte die Vision eines Weltstaatenbundes, hatte Verbindung zur UNO und hat gesagt, also 5 Mitglieder sollten in diesem Weltstaatenbund sein, nämlich Europa, Amerika, der Ferne Osten, der Nahe Osten und Afrika. Und Japan sollte in diesem Weltstaatenbund diese Funktion des Friedensstifters haben und Katalysator einer einzigen weltweiten Genossenschaft sein. Das fand ich auch einen sehr interessanten Gedanken. Eine einzige weltweite Genossenschaft. Und das ist auch eine Absage an Kapitalismus. Eigentlich auch wieder brandaktuell heute.
Anders als in Deutschland tat sich Japan stets schwer, die eigenen Kriegsverbrechen anzuerkennen. Kagawa machte die japanische Kirche, den Kyodan, zum Vorreiter in der Schuldfrage.
Sicher eine Nachwirkung von seinen Ansätzen ist auch, dass der Kyodan 1967 ein Kriegsschuldbekenntnis formuliert hat. Deshalb, wer in Japan Christ ist, muss sich auch immer wieder mal anhören, dass er nicht wirklich Japaner ist.
Und Christoph Schwöbel ergänzt, dass Kagawa auch über die Grenzen seines Landes bekannt wurde.
Sodass Albert Einstein, als er Japan besuchte, auch Toyohiko Kagawa besucht, Bertrand Russell in gleicher Art und Weise. Also so eine Art öffentlicher Intellektueller in der Opposition, der eine Alternative zur imperialistischen Kriegspolitik darstellte. Als Japan eine demokratische Verfassung von den USA aufoktroyiert bekommt, aber wenig Möglichkeiten hat, den Geist der Demokratie selbst aus den Wurzeln der japanischen Kultur zu verstehen. Und da sind die Christen entscheidend, die der Auffassung sind, durch das Wirken des Heiligen Geistes hat jeder Mensch die Möglichkeit eines eigenen politischen Urteils und deswegen auch das Recht auf eine eigene politische Stimme. Und das ist ein Element, was in der japanischen Gesellschaft meines Erachtens bis heute lebendig ist.
Dabei gab es nie mehr als 1% Christen in der japanischen Gesellschaft. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts kamen erste evangelische Missionare aus den USA. Die mittelalterliche Mission der Jesuiten war zuvor gescheitert und verboten worden. Der ehemalige Buddhist Kagawa, der als Jugendlicher zum Christentum kam, wollte stets die Harmonie zwischen den jahrtausendealten japanischen Traditionen und der für sein Land neuen Religion des Christentums. Karl-Heinz Schell zitiert Kagawa selbst.
Der Geist der Ehrfurcht im Shinto, die Jenseitigkeit im Buddhismus und das goldene Mittelmaß im Konfuzianismus sind allesamt Meilensteine der Pilger auf ihrem Weg zu Gott. Ich bin dem Shinto, dem Buddhismus und dem Konfuzianismus dankbar, denn ich schulde ihnen viel. Die Tatsache, dass ich mit dem Geist der Ehrfurcht geboren wurde, dass ich einen unersättlichen Hunger nach Werten habe, die dieses irdische Leben transzendieren, und dass ich danach strebe, den Pfad der goldenen Mitte zu gehen, all dies verdanke ich vollkommen dem Einfluss dieser zu meinem Volk gehörenden Wege des Glaubens.
Kontemplation und Aktion, die Liebe Gottes als zentraler Begriff, das Christ und Kirche sein nicht als Selbstzweck, sondern für die ganze Gesellschaft.
Thomas Klatt erinnerte an den japanischen Pazifisten und Aktivisten Toyohiko Kagawa oder in der in Japan üblichen Namensreihenfolge Kagawa Toyohiko. Das war Tag für Tag. Die Redaktion hatte Andreas Mein und für ihr Dabeisein dankt Christian Röther.